Gartenhelden, ein Weser-Kurier-Podcast. Ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt verändert sich für dieses Tier. Ein Zitat des Autoren und Naturfotografen Horst Stern. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weser-Kurier-Podcasts Gartenhelden. Letztes Jahr im November taumelte ein kleiner Igel durch unseren herbstlichen Garten, am helllichten Tag. Mir war klar, dass er zu dieser Zeit bereits in einer gemütlichen Höhle schlafen sollte und dass er viel zu klein aussah, um den Winter allein zu überstehen. Ich muss zugeben, ich war in dem Moment hilflos. Ja, ein Igel ist ein Wildtier und sollte alleine klarkommen. Aber Igel sind auch gefährdet. Seit kurzem stehen sie auf der Liste der bedrohten Arten in Deutschland. Und ich hatte Mitleid. Ich meine, ich kümmere mich auch um hungrige Hummeln im Frühjahr. Eine kurze Recherche im Internet ergab Verwirrung. Was soll ich dem Igel nun füttern? Rührei, gekochtes Hack oder lieber Mehlwürmer? Und wie schütze ich das Essen vor anderen hungrigen Mäulern wie diesen von Ratten, Mäusen und Katzen? Und hat er überhaupt ein Winterquartier? Diese Fragen führen mich zu Magdalena Henschel in den Landkreis Verden. Sie hat dort einen idyllischen Lebenshof für Schweine, Pferde, Hühner und peppelt dort auch Igel. Als Mitglied des Netzwerkes Igelfreunde hat sie schon vielen stacheligen Vierbeinern geholfen. Was sie alles erlebt hat und wie man Igeln im Garten helfen kann, erzählt sie mir im Interview. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin heute hier im schönen Landkreis Verden in Riede und es geht um die geliebten Igel. Wie können wir ihnen helfen, wie können wir sie besser schützen? Und da spreche ich heute mit Magdalena Henschel. Sie engagiert sich ehrenamtlich für unsere kleinen stacheligen Freunde. Magda, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu können.
Ich habe am Anfang noch eine kleine Einstiegsfrage für dich. Abgesehen von Igeln, wer ist denn dein Lieblingsgartenbewohner?
Ach, das ist ganz schwer. Ich glaube Eidechsen, weil ich unglaublich stolz bin, dass hier in Riede auf meinem Grundstück jetzt Eidechsen wohnen. Deswegen sieht es im vorderen Bereich meines Grundstücks gerade ein bisschen wild aus. Da habe ich sie nämlich entdeckt und habe sofort sämtliche Pflegearbeiten eingestellt. Das kann man jetzt natürlich, wenn man den Podcast hört, nicht sehen, aber hier gibt es ein Stück, das ist ganz wild gewachsen, da stehen Zaunelemente rum, die wollte ich eigentlich verbauen und die müssen jetzt leider warten, weil da wohnt eine Eidechse und die hat augenscheinlich auch schon Nachwuchs bekommen. Zuletzt habe ich sie vorgestern gesehen, wie sie sich gesonnt haben auf den Zaunelementen und damit sind natürlich jetzt erstmal alle Arbeiten auf Eis gelegt.
Ja, okay, wie schön und auch schade, aber schön für die Eidechsen.
Genau.
Das ist doch schön, so ein relativ seltener Bewohner. Unsere Nachbarn haben auch mal eine entdeckt, ich habe sie bei uns noch nicht gesehen, aber ist ein schönes Erlebnis auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Einmal kurz zu dem Ort, wo du hier wohnst. Es ist ja wirklich sehr, sehr ländlich. Hier drumherum sind Felder und ein paar Nachbarinnen und Nachbarn. Das ist ein altes Haus, das du gekauft hast?
Genau, richtig. Das ist ein altes Haus. Das ist nochmal um ein Stallgebäude erweitert worden, irgendwann in den 60er Jahren. Das haben wir vor 2 Jahren gekauft und seitdem saniere ich hier fleißig in Eigenleistung und renoviere und baue um. Und da ich hier nicht nur eine ehrenamtlich geführte Wildtierstation betreibe, sondern auch einen Lebenshof für ausgediente sogenannte Nutztiere habe, habe ich mich zuallererst darauf konzentriert, für die Tiere alles fertig zu machen und freue mich sehr, dass es jetzt langsam so Richtung Wohnhaus geht, weil nach 2 Jahren Baustellenleben reicht es dann auch langsam.
Ja, das glaube ich. Das ist eine lange Zeit. Ich habe schon gesehen, hier laufen ein paar Schweine rum. Was für Tiere hast du sonst noch außer Igel?
Genau, also in der Wildtierstation sind es in aller Regel Igel. Ich kriege zwischendurch auch immer mal Mäuse, Maulwürfe, Marder und Eichhörnchen gebracht. Ich kann die meisten Singvögel erst versorgen, die gebe ich dann aber an Kolleginnen weiter. Eichhörnchen kann ich bis zu einem gewissen Grad aufziehen und die gehen dann auch zu einer lieben Kollegin, wo sie ins Trainingsgehege gehen und auf die Auswilderung vorbereitet werden. Mhm. Und auch mit einer weiteren Kollegin arbeite ich zusammen, die Marderartige aufnimmt und dann, wenn ich mal einen Steinmarder bekomme, den dann in den Steinmarder-Kindergarten aufnehmen kann, wo er dann lernt, wie man als erwachsener Steinmarder sich benimmt und auch anständig ausgewildert wird. Genau.
Okay, und du hast noch Schweine, Pferde?
Genau, ich habe hier in dem Lebenshof-Teil sozusagen eine relativ breite Palette an ehemals landwirtschaftlich genutzten Tieren. Das sind zwei Schlachtpferde, die ich aufgenommen habe. Das sind zwei Rinder, die hier leben. Ich habe eine Gruppe Bentheimer Schweine. Das sind insgesamt 6 Bentheimer, die im hinteren Teil im sogenannten Bentidorf wohnen. Und ich habe hier aktuell gerade 64 Schweine, die aus der Landwirtschaft kommen und aus dem System genommen wurden, weil das einfach Tiere sind, die entweder als Zuchttier nicht mehr die entsprechende Ferkelleistung bringen, mhm, oder als Kümmerlingsferkel auf die Welt gekommen sind, die dann einfach auch wahrscheinlich die Mast gar nicht überstanden hätten. Mhm. Genau, dann gibt es hier noch Enten und Gänse und Hühner. Es gibt eine Hahnengruppe. Zwei Ziegen leben hier und dann habe ich noch Hunde aus dem Tierschutz und Katzen, da ich mich auch bei der Katzenhilfe Bremen engagiere.
Ah ja,
kenne ich auch.
Genau.
Wir haben gerade 2 Katzen aus dem Tierheim Sulingen adoptiert, von daher.
Ah ja.
Ja, ist das auch für mich
sehr
ein wichtiges
schön.
Anliegen.
Ja, genau.
Ja. Ein anderes Thema heute.
Richtig.
Genau. Gehen wir nochmal zu den Igeln. Warum engagierst du dich denn in der Igelhilfe?
Ja, also eigentlich bin ich da so reingerutscht. Ich war schon immer sehr tierlieb. Wenn man meine Mutter fragt, wie das alles angefangen hat, dann sagt sie, seit Magdalena laufen kann, findet sie Tiere. Und das ist tatsächlich auch genau so. Und ich habe 2018 mal ganz kleine Igel gebracht bekommen. Die müssen damals so ungefähr 14 Tage alt gewesen sein. Die waren schon sehr abgemagert und kachektisch, also sehr ausgezehrt, längere Zeit unversorgt. Und denen ging es sehr schlecht und ich habe dann Hilfe gesucht und habe mich ans Netzwerk Igelfreunde gewandt, mhm, und habe gefragt, wo ich diese Tiere hinbringen kann. Und die Kollegin von mir, die das Notfalltelefon bedient hat, hat gelacht und hat gesagt, es gibt keine Anlaufstelle dafür. Und ja, so bin ich dann in die Igelpflege eingestiegen. Also ich habe mir dann erklären lassen, was für die Erstversorgung wichtig ist. Ich habe Tierärzte gesucht, mit denen ich zusammenarbeiten kann und habe mich da fortlaufend eingearbeitet und belesen und fortgebildet, unter anderem mit Pro Igel Deutschland und natürlich auch immer über den Austausch mit Tierärztinnen und Tierärzten, mit denen ich zusammenarbeite und auch mit erfahrenen Kolleginnen aus der Igelpflege, weil die einfach auf einen unheimlichen Erfahrungsschatz zurückblicken können. Und das ist dann irgendwann so ein Selbstläufer geworden, weil die meisten Leute tatsächlich die Tiere, so wie ich damals ursprünglich eigentlich auch, lieber abgeben wollen, weil das natürlich auch immer so ein mulmiges Gefühl macht, wenn man da so ein hilfsbedürftiges Tier hat und das tut einem leid und man möchte gerne helfen und weiß aber gar nicht so richtig wie. Und Igel sind dann ja auch so Tiere, die stachelig sind und die sich einrollen und die ja nicht unbedingt von ihrem ganzen Wesen her so sind, dass sie einem offen und freundlich entgegenkommen und alles zeigen, was sie haben und sich da kooperativ untersuchen lassen. Von daher kann ich das schon verstehen, dass die meisten Menschen da so ein bisschen unsicher sind. Genau.
Aber du machst das ehrenamtlich.
Genau, ich mache das ehrenamtlich. Also das ist so, dass ich bis vor kurzem tatsächlich auch im Vorstand vom Netzwerk Igelfreunde war. Da ich aber auch eine der größten Pflegestellen innerhalb des Netzwerkes habe und hier gerade dabei bin, zum einen ja die Hofstelle noch weiter zu sanieren und auszubauen und zum anderen auch noch neue Projekte in verschiedenen Bereichen des Tierschutzes anschiebe, habe ich diesen Posten vor einigen Wochen niedergelegt. Das macht jetzt meine Kollegin und Nachfolgerin Imke weiter als zweite Vorsitzende. Und damit konzentriere ich mich dann jetzt wieder viel mehr auf die eigentliche Pflege und auf neue Projekte, die hier anstehen.
Mhm. Wie finanzierst du dich denn?
Tatsächlich gehe ich arbeiten.
Auch noch nebenbei.
Genau,
ja.
Also ich gebe tatsächlich mein Geld eigentlich nur für Tierschutz aus. Also ich fahre nicht in Urlaub, ich habe sonst auch keine besonderen Hobbys oder so. Ich lebe hier schon einen wirklich ganz großen und lang gehegten Traum, von dem ich ganz lange Zeit auch gar nicht sicher war, ob ich das jemals erreichen werde. Mhm. Von daher stecke ich da sehr gerne nicht nur mein Herzblut und meine Zeit und meine Kraft rein, sondern auch mein ganzes Geld. Es gibt natürlich dadurch, dass ich mit dem Netzwerk Igelfreunde zusammenarbeite und ja auch viele oder den Großteil der Igel, die ich hier aufnehme, über die Hotline des Netzwerkes Igelfreunde hierher finden, arbeite ich mit denen natürlich auch zusammen. Und das ist natürlich auch ein Ehrenamt, ein gemeinnütziger Verein, der sich hauptsächlich über Spenden finanziert. Und darüber können wir aber schon auch sowas wie Tierarztkosten oder Futter oder Verbrauchsmaterialien abrechnen. Also da kann ich ein bisschen was einreichen und genau, da freuen wir uns aber auch immer über Unterstützung.
Auf jeden Fall, ja.
Weil das ist schon recht kostspielig. Also wenn man das vernünftig machen möchte, und dazu gehört halt, dass man die Igel vollständig untersucht, dass man genau schaut, haben die Innenparasiten, was für Innenparasiten haben die, sind die nach der ersten Behandlung symptomfrei, wie sehen die Zähne aus, das ist was häufig die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, dass ja Igel auch nie Zähne putzen und vielleicht auch mal schlechte Zähne haben. Und so eine Zahnsanierung ist, man kennt das, wenn man Katzen oder Hunde hat und mal mit einem Tier zur Zahnsanierung musste, also wirklich super teuer. Und es ist nicht so, dass Tierärzte das gratis machen müssen, weil das Wildtiere sind. Mhm. Es gibt viele Tierärzte, die dann freundlicherweise im Rahmen ihres Berufsethos da freiwillig auch was reingeben und vielleicht sich mal so ein Tier angucken und das untersuchen und das nicht abrechnen, oder eine Tierschutzkasse haben, wo die Leute dann was reinwerfen können. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass Wildtiere gratis behandelt werden müssen. Und wenn wir schwer verletzte Tiere zum Tierarzt bringen, die in irgendeiner Form operativ versorgt werden müssen, weil da irgendwas chirurgisch saniert werden muss, irgendeine Verletzung, die zum Beispiel entzündet ist, oder wenn die Zähne gemacht werden müssen, damit das Tier überhaupt wieder vernünftig fressen kann und wildbahntauglich werden kann, dann sind das schon hohe Kosten. Und das könnte ich tatsächlich nicht machen, wenn ich nicht dem Netzwerk Igelfreunde angeschlossen wäre und wir da nicht genau für sowas auch Spendengelder bekämen. Dann wäre das gar nicht möglich, das so zu leisten.
Ja klar, also ich kenne das selber, Tierarztkosten sind ja auch gestiegen in den letzten Jahren, ist ja auch teilweise zu Recht, aber es ist viel, viel Geld, was man da rein investieren
kann. Genau, absolut
kann,
zu Recht, da muss ich jetzt meine Lanze für alle Tierärzte brechen. Das ist ein super anstrengendes Studium, das mega lange dauert, und wenn man als jemand, der so ein langes, intensives Studium mit so einem hohen Mengen an Lernstoff auch absolviert, dann muss man später mehr Geld verdienen als 14 Euro die Stunde. Das ist schon gut, dass die jetzt, dass die jetzt da die GOT angehoben haben. Genau. Obwohl das für TierhalterInnen natürlich auch immer schwierig ist, weil das halt einfach ganz häufig auch dafür sorgt, dass Leute jetzt dastehen und denken, wie soll ich das bezahlen?
Mhm. Genau. Ja, das ist schwierig, ne? Das
ja.
ist auch nochmal wieder ein anderes schwieriges Thema.
Das stimmt.
genau, jetzt muss ich mir, jetzt frage ich mich, ich weiß nicht, ich sehe im Herbst einen Igel. Wann muss ich ihn denn zu dir bringen, oder muss ich ihn überhaupt zu dir bringen?
Genau, also zum einen würde ich gerne als allererstes das Stichwort Herbst da rausnehmen.
Okay.
Grundsätzlich kann man sagen, Igel, die tagsüber unterwegs sind, im hellen Tageslicht, vormittags, mittags, nachmittags, die offen herumlaufen oder herumliegen, die eierig laufen oder wackeln oder zittern beim Laufen oder auch beim Stehen, die sind grundsätzlich immer hilfsbedürftig, und die kann man tatsächlich auch immer einfach erstmal sichern. Da passiert nichts. Wir haben natürlich in der Wildtierhilfe verschiedene gesetzliche Grundlagen, die es zu beachten gilt. Wir dürfen nicht einfach so Wildtiere aus der Natur entnehmen ohne besonderen Grund. Wenn aber ein Tier hilfsbedürftig ist, dann ist das erlaubt. Und dann muss man halt zusehen, dass man das Tier möglichst schnell und adäquat transportiert. Und zwar zu jemandem, der sachkundig ist und sich auskennt. Mhm. Bei Igeln wäre ausschlaggebend Tagaktivität oder wenn da Fliegen dran sind oder wenn die, wie gesagt, wackelig sind oder in der Sonne liegen. Viele Leute denken, ach, da guck mal, da liegt ein Igel, der sonnt sich da so schön. Genau, das ist ein absolutes Alarmsignal. Igel sonnen sich nicht. Das sind nachtaktive Tiere. Die sind eigentlich vor Einbruch der Dämmerung gar nicht zu sehen. Und wenn wir die tagaktiv irgendwo finden, dann haben die eigentlich immer ein Problem und sollten schnellstmöglich in die nächstgelegene sachkundige Igelstation gebracht werden.
Wenn die Fliegen haben, was heißt das?
Fliegen. Also die Fliegen sind ja so Tiere, die versuchen es überall mal im Prinzip bei so Wetterungsverhältnissen wie jetzt. Und die legen ihre Eier auf hilfsbedürftigen oder kranken Tieren ab. Viele Kaninchenhalter kennen das Problem. Und viele Tierärzte und Tierkliniken haben da ganz viele Patienten im Sommer, die mit Kaninchen zum Beispiel kommen, die Madenbefall haben, sogenannte Myiasis. Und das rührt daher, dass die Fliegen ihre Eier ablegen auf organischem Material, das sie für geeignet halten, der Aufzucht ihrer Nachkommen zu dienen. Das heißt, die legen ihre Eier ab auf organischem Material. Das ist dann so, dass die Maden schlüpfen und die fangen direkt nach dem Schlupf an, Verdauungssäfte zu spucken. Und damit löst sich dann dieses organische Material, auf dem die Maden geschlüpft sind, auf. Und das können sie dann schlürfen. Also die Leute denken immer, die Maden fressen da mit irgendwelchen Kauwerkzeugen. Meines Wissens nach haben sie keine Kauwerkzeuge, sondern sie schlürfen dann diese, dieses Gewebe, das, was sie da mit ihren Verdauungssäften sozusagen vorverdaut haben. Und an der Stelle ist es völlig egal, ob das ein Schälchen ist mit Katzenfutter, was die Katze morgens auf der Terrasse nicht aufgefressen hat, oder ob man da irgendwo einen Apfel hat liegen lassen, der so jetzt so ein bisschen matschig ist und zersetzt wird, oder ob das Gewebe von zum Teil auch noch lebenden Tieren ist. Also wer sich nicht wehrt im Sommer gegen Fliegen, deswegen haben Pferde immer dieses Wedeln mit dem Schweif und Schütteln und lange Mähne, mit der sie sich gegen Fliegen schützen können, beispielsweise, die versuchen es halt überall. Und wenn die da Eier ablegen können und die Maden finden ihren Weg, dann kommt es zu einer Myiasis. Und gerade so Tiere wie Igel werden die ja auch nicht mehr los. Also die sind dann zwischen den Stacheln und der Igel kriegt die natürlich alleine nicht da raus.
Genau, ich habe auch schon oft gehört, dass Igel auch viele Milben haben zum Beispiel.
Genau, also es gibt, ich beobachte hier bei mir auf Station tatsächlich auch einen Anstieg der Igel, die mit Milben kommen. Das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass die Winter immer milder werden und dass da viele Parasiten gar nicht mehr kaputt frieren. Und das ist natürlich auch ein Problem. Milben machen halt, dass die Stacheln ausfallen, dass die Haut schon angegriffen ist, dadurch, dass halt die Milben an der Haut fressen. Das begünstigt Pilzerkrankungen der Haut. Das heißt, so Mykosen der Haut gehen ganz häufig einher mit einem Milbenbefall beim Igel. Und das ist natürlich für einen Igel, der seine Stacheln braucht, um sich zu verteidigen, gegen nahezu alle Fressfeinde. Ist das natürlich schon problematisch, wenn der dann halb nackt ist. Also es kann wirklich zum kompletten Stachelverlust kommen. Und es ist natürlich auch super unangenehm, ne? Das juckt, das tut weh, man kratzt sich, es entzündet sich. Auch darüber kann man als Igel wieder attraktiv werden für beispielsweise Fliegen, die dann mitkriegen, aha, da ist eine Stelle, da hat er gekratzt, es riecht nach Blut. Und von daher sind Milben auch ein großes Problem für Igel, ja.
Das heißt, wenn man jetzt einen Igel zu dir bringt, dann wir sitzen hier bei deinem kleinen Häuschen, sieht aus wie ein Gartenhäuschen.
Ja, genau.
Mit so zwei Stationen, einmal, wo die Igel sich aufhalten und eine Station, wo du sie, wie heißt das, behandelst?
Ein Untersuchungsraum.
Genau.
Also da schaue ich mir die Tiere an, da ist die Eingangszone, ja, so ähnlich, genau. Also ich bin keine Tierärztin, aber es ist natürlich schon so, dass man versucht, gewisse Standards einzuhalten. Und das bedeutet zum einen, dass man einen Ort hat, an dem die Tiere adäquat untergebracht werden können in Einzelboxen. Das ist die sogenannte Station. Das ist der rechte Teil des Gebäudes. Und es gibt links einen kleineren Raum, in dem ist sozusagen die Eingangszone. Wenn man jetzt mit einem Igel kommt, dann gehen wir da rein. Da gibt es einen Untersuchungstisch, da setze ich den Igel drauf. Wir besprechen die Fundumstände. Ich schaue mir das Tier genau an, gucke nach, ob da irgendwas sofortiges Handeln erfordert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ein Igel eine schwere Schnittverletzung hat, die schon nekrotisch ist, oder dass da Gliedmaßen fehlen oder also manchmal kommen Tiere wirklich auch so schwer verletzt, dass ich die direkt weiterschicke zur Klinik, zur Euthanasie, weil das gar nicht mehr vertretbar ist, da noch irgendwas anderes zu machen. Das wird da eingeschätzt. Und wenn das jetzt ein leichterer Fall ist, sage ich mal, dann wird das Tier hier aufgenommen. Der wird dann gegen seine Flöhe behandelt, der Igel. Dann wird einmal geschaut, ist der ausgetrocknet, benötigt der Infusionen. Und dann wird halt erstmal stabilisiert und aufgebaut. Und dann wird im weiteren Verlauf geschaut, wie schnell der zum Tierarzt muss und was da, das geht immer so ein bisschen nach Dringlichkeit. Man kennt das aus dem Notdienst der Tierkliniken auch. Ne? Also wenn ich jetzt einen Igel habe, wo ich sage, naja gut, die Zähne sehen nicht schön aus, der hat schlimmen Maulgeruch, der ist aber auch dünn, der würde jetzt vielleicht gar keine Narkose schaffen, dann ist natürlich klar, dass ich den erstmal flohfrei mache, dass ich erstmal dafür sorge, dass das Tier rehydriert und dass der dann zu der Tierarztpraxis oder der Klinik geht, mit denen ich zusammenarbeite, um dann dort, wenn er narkosefähig ist, weiter untersucht zu werden.
Mhm. Hast du eine Ahnung, wie viele Igel du im Jahr so kriegst?
Also, das sind natürlich keine genauen Zahlen, das schwankt immer so ein bisschen, aber Minimum 300. Es kommen immer auch Igel dazu, wo Leute kommen mit dem Igel und das ist erstmal nichts, wo man sagt, oh, das ist ein ganz intensiv zu betreuender Fall. Und es gibt immer wieder auch Leute, die sich das selber zutrauen, gerade wenn man jetzt im Herbst irgendwie Jungigel hat, die ohne Mutter aufgefunden werden, kann man das unter Anleitung von sachkundigen Personen auch relativ gut selber machen. Mhm. Wichtig ist halt immer, dass das einmal anständig eingeschätzt wird, dass man eine Idee hat, was braucht das Tier, was muss da passieren und dass man auch eine Anleitung bekommt, weil man natürlich nicht als Laie ohne jegliche Erfahrung in der Pflege jetzt da selber rumprobieren soll. Ne? Es geht bei der Unterbringung los, das geht mit der Ernährung weiter, die natürlich gerade für Jungtiere existenziell wichtig ist, damit es nicht zu Mangelerscheinungen kommt. Und dann kann man das aber, wenn man anständig angeleitet wird, auch sehr gut schaffen. Und da bietet ja das Netzwerk Igelfreunde auch ganz viel Hilfe zur Selbsthilfe an. Da kann man unter anderem auch auf der Internetseite schauen nach Infomaterial und kann sich zum Beispiel auch angucken, wie richte ich eine Futterstelle ein in meinem Garten, was darf der Igel überhaupt fressen und was nicht. Ne? Also es verbreitet sich ja schon das Wissen, dass Igel laktoseintolerant sind und man denen keine Milch hinstellt. Aber es gibt immer noch ganz, ganz viele Menschen, die denken, ach, da sitzt ein Igel, dem lege ich mal einen Apfel hin. Ne? Das ist aber tatsächlich so ein Herbstdeko-Mythos. Also Igel sind Insektenfresser, die fressen keine Äpfel.
Ja.
Genau.
Genau, das wäre auch die Frage gewesen. Ich habe tatsächlich letztes Jahr im November lief bei uns in den Reihenhäusern, habe ich einfach tagsüber gesehen, so ein kleiner Igel, der so rumlief. Da habe ich gleich einen Schock gekriegt und gedacht, ach du meine Güte, ist nicht normal. War ja, mir auch klar, genau. Ohne dass ich mich damit beschäftigt habe viel. Ich weiß, dass wir so eine Igelfamilie haben, die so durch die Reihenhäuser läuft, durch die Gärten und habe gedacht, herrje, vielleicht so ein junger Igel, der noch nicht genug gefuttert hat und noch nicht im Winterschlaf ist. Da habe ich angefangen, mich einzulesen und habe gedacht, ach du meine Güte, weil man kriegt echt viele Infos, wo ich denke, so das prüfe ich lieber nochmal nach,
ja.
Bis ich dann drauf gekommen bin, was man halt füttern soll. Ich habe tatsächlich dann so ein richtig von einem Naturschutzverein so ein Holzhaus gekauft, genau. Mit Deckel, mit zwei Eingängen, mit so ein, die so ein bisschen abgetrennt waren. Und da haben wir dann halt das Futter reingestellt. Das hat er tatsächlich auch, ich weiß es nicht, benutzt. Einfangen konnten wir nicht. Aber ich glaube, er hat es geschafft, weil es war immer weg. Es können natürlich auch Mäuse gewesen sein oder andere Tiere, die gerne diese, wir hatten hier getrocknete Mehlwürmer und natürlich Wasser auch nebendran stehen. Und man muss dazu sagen, Igel verrichten offensichtlich ganz gern ihr Geschäft. Das heißt, wir mussten nicht nur jeden Tag Futter neu machen, sondern auch sauber machen.
Genau, also die heißen im Englischen nicht umsonst frei übersetzt Heckenschweine. Also ja. Jeder, der so eine Futterstelle einrichtet und länger betreibt, kommt relativ zügig dahinter, warum das so ist. Genau, und tatsächlich ist es aber so, dass man im Prinzip davon ausgehen kann, dass das schon die Igel gefressen haben, Stichwort Mäuse gerade. Wenn man ein Futterhaus hat, das sinnvoll aufgebaut ist und das so aufgestellt wird, dass der Sinn dieser Bauweise erfüllt werden kann, dann sind die in aller Regel auch Mäuse- und Rattensicher. Das ist gut zu wissen für Menschen, die sich Sorgen machen, ob sie vielleicht irgendwelche Schadnager anlocken, wenn sie Igel füttern. Man kennt das häufig ja auch, wenn man so Vogelfutterstellen hat, dass dann da hier und da mal eine Ratte vorbeikommt und sich da irgendwelche Reste vom Boden sucht. Deswegen sind die Futterhäuser so wichtig eigentlich, weil die speziell auf die Anatomie des Igels zugeschnitten sind. Die Igel finden da rein und wenn man ein Futterhaus kauft mit vernünftigen Rattenklappen, dann bleiben die Ratten halt draußen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Und vor allen Dingen möchte man ja mit einem Igelfutterhaus die Igel füttern und nicht erreichen, dass der Nachbarskater immer dicker wird.
Ja, genau, das ist halt auch, ne?
Genau, und von daher macht so ein Igelhaus zu kaufen Sinn. Man findet auf der Seite vom Netzwerk Igelfreunde tatsächlich auch Bauanleitungen. Man kann sich selber auch Futterhäuser bauen, wenn man ein bisschen handwerklich geschickt ist. Man kann natürlich auch Futterhäuser kaufen, da ist dann immer wichtig, wie bei den meisten Dingen im Leben, dass man sich einmal damit befasst, was da eigentlich existenziell ist. Was sollte dieses Futterhaus haben? Was ist auch der Unterschied zu einem Schlafhaus? Die sind anders aufgebaut und da gibt es dann auch Möglichkeiten, sich zu informieren, welche Händler uns schon bekannt sind, die geeignete Futterhäuser zu einem fairen Preis herstellen. Man kann astronomisch viel Geld dafür ausgeben.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Das ist Wahnsinn.
Das habe ich auch. Das war so ein kleiner Verein, ich glaube in Süddeutschland, der wirklich Holz, alles liebevoll in der Eigenarbeit, dann war der Preis auch in Ordnung. Aber Ja, man muss dann natürlich auch wissen, wie viel Geld kann ich überhaupt dann ausgeben.
Genau.
Regelmäßige Fütterung kostet ja auch einfach Geld.
Genau, richtig. Und dann wäre nochmal wichtig zu schauen, was man füttert. Wenn man jetzt draußen in Anführungszeichen nur zufüttert, dann ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn man einen Igelwelpen aufnimmt, der auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen ist, dass man ihn so ernährt, dass er sich vernünftig entwickeln kann. Aber für die Zufütterung draußen wäre tatsächlich für den Igel auch gut, wenn er mehr bekommt als nur getrocknete Mehlwürmer. Mhm. Das hat zum einen was mit dem Calcium-Phosphor-Verhältnis zu tun. Das hat zum anderen auch was damit zu tun, wenn wir jetzt jeden Tag Reiswaffeln essen würden, ja, dann würden wir nicht so viele Nährstoffe bekommen, wie wenn wir uns ausgewogen ernähren. Mhm. Und das ist für die Igel tatsächlich wichtig, weil die ja nicht ohne Grund jetzt auf der Vorwarnstufe der Roten Liste geführt werden. Igel sind reine Insektenfresser. Mhm. Wir haben 80% der Insekten ausgerottet hier in unseren Breitengraden. Und zwar sowohl Artenvielfalt als auch Biomasse. Ja. Das heißt, sämtliche Insektenfresser stehen jetzt ein bisschen auf dem Schlauch und haben wirklich massive Probleme, sich zu ernähren. Man sieht das zum Beispiel daran, dass man doch früher in jeder, gefühlt hatte man doch früher in jeder Hecke irgendwie Hundertschaften von Spatzen sitzen. Ja. Und jetzt sieht man sie kaum. Das hängt natürlich alles zusammen. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir unheimlich viel Lebensgrundlage schon zerstört haben. Und Insektenfresser sollten wir dringend das ganze Jahr über zufüttern. Mhm. Denn wenn wir sie nicht das ganze Jahr zufüttern, dann verhungern sie das ganze Jahr über in unseren Gärten.
Das heißt, zufüttern, also wir haben jetzt über Mehlwürmer gesprochen. Was bräuchte ich noch für den Igel? Was wäre noch gut?
Genau, also das ist fast schon eine Wissenschaft für sich. Mhm. Also man hat ganz lange Zeit total überzeugt gesagt, Katzennassfutter geht. Ja. Und das geht tatsächlich auch. Was man auf dem Schirm haben muss, ist, dass das natürlich auch immer das Darmmikrobiom verändert, wenn man immer bestimmte Sachen frisst. Eigentlich sind Igel Insektenfresser. Die sind darauf ausgelegt, jede Nacht viele, viele Laufkäfer zu fressen. Mhm. Das ist eigentlich schon das nächste Stichwort, wenn man sich mal fragt, wann habe ich das letzte Mal einen Laufkäfer gesehen? Nicht diese Feuerwanzen, die manchmal zu Tausenden unter irgendwelchen Bäumen sitzen, sondern echt Käfer, Hirschkäfer, Mistkäfer.
Wenig, ne?
Man sieht sie kaum noch, weil wir einfach so viel Lebensgrundlage schon kaputt gemacht haben durch Versiegelung, durch den gepflegten englischen Rasen im Vorgarten. Der hat halt für Tiere und Natur überhaupt keinen Benefit. Ja. Wer Insektenfresser unterstützen möchte, muss Raupenfutter pflanzen. Mhm. Und das ist das eine. Es ist wirklich wichtig, dass man da auf beide Schienen geht, dass man zum einen seinen eigenen Garten in dem Maße, wie es einem möglich ist, so gestaltet, dass heimische Tiere heimische Pflanzen vorfinden, weil das ist ihre Lebensgrundlage. Und das hängt alles miteinander zusammen. Die Natur macht keine Fehler. Das ist das eine. Und das andere ist, damit die Insektenfresser, die wir jetzt hier mit diesem Programm unterstützen wollen, überhaupt noch da sind, bis wir alle soweit sind mit unserer Umstellung in unserem eigenen kleinen Vorgarten, wäre es natürlich gut, sie zuzufüttern, sonst erleben sie das halt gar nicht mehr, ne? Genau, und da kann man auch sich informieren auf den Internetseiten, zum Beispiel vom Netzwerk Igelfreunde. Wir haben uns da die Mühe gemacht und haben Merkblätter erstellt. Da steht zum einen drauf, wie muss so eine Futterstelle beschaffen sein? Was sind die Hygieneregeln, die man einhalten sollte an so einer Futterstelle, damit die Tiere sich nicht gegenseitig mit irgendwelchen Bakterien, Viren, Innenparasiten anstecken? Und zum anderen eben auch, wie wird eigentlich so eine Futterration sinnvoll zusammengesetzt? Was kann ich füttern? Worauf ist zu achten?
Mhm.
Genau.
Es ist schon, ja, man muss sich schon ein bisschen einlesen und kann nicht einfach sagen, ach, ich fütter mal ein bisschen was und heute habe ich es vergessen.
Genau, also ganz wichtig ist auf jeden Fall keine Milch, weil Igel, wie gesagt, hochlaktoseintolerant sind. Und das sind halt auch keine Obst- und Gemüsefresser. Viele Leute sagen dann, ja, aber ich habe den Igel da sitzen sehen unter meinem Apfelbaum an den Äpfeln. Aber der wahrscheinlichere Fall ist, dass der Igel sich da irgendwelche Insekten eingesammelt hat.
Ja,
dass die da sitzen. Genau, dass da Käfer unterwegs sind, dass da Würmer und Raupen drin sind und dass der Igel sich die da rausholt. Das ist das wahrscheinlichere Szenario, aber das macht natürlich dieses Bild vom Igel mit dem Apfel nicht irgendwie realistischer, dass das eigentlich Quatsch ist, ne? Genau. Und ansonsten kann man auch Zucker- und getreidefreies Katzentrockenfutter anbieten in so einem Futterhaus.
Genau, das hatten wir auch im Winter dabei.
Genau, das können die auch gut essen. Und also wichtig ist halt immer ohne Zucker und für Igel natürlich auch idealerweise ohne Getreide.
Ja, das essen sie in der Natur
halt
ja auch nicht.
Genau, und wenn man sich die industriell gefertigten Igelfutter anguckt und sich da mal die Zutatenliste durchliest, dann ist auch das ein Riesenproblem, ne? Also da sind der Igel und der Popreis. Also
ja, ich habe da auch stundenlang gestanden.
Man steht da und denkt, naja gut, wer kennt es nicht, der Igel mit dem Popreis, naja.
Alles durchgelesen, die Zutatenlisten. Also es ist ja wirklich, die Industrie hat da schon nachgezogen und bietet ganz viel an, ist aber wie beim Vogelfutter.
Genau, und am Ende des Tages ist es natürlich ein massiver Unterschied, ob der Igel einen getrockneten Mehlwurm frisst oder einen frischen. Aber man könnte zum Beispiel auch frische Mehlwürmer anbieten. Das geht dann halt nur nach einer Zeit ziemlich ins Geld, es sei denn, man hat eine eigene Mehlwurmzucht, die man im Übrigen auch haben kann und die auch für Gartenvögel genutzt werden kann.
Das also stimmt, ja.
Auch da kann man, das ist halt nicht jedermanns Sache, diese kleinen krabbelnden Würmer.
Ich finde die schon getrocknet nicht so attraktiv, wenn ich gesagt habe.
Ja, ich kenne auch ganz viele Leute, die sagen, nee, tut mir leid, also da bin ich raus.
Das ist ja auch eine Platzfrage am Ende des Tages, wie viel Platz hat man, wo man das machen kann. Ne?
Genau, und wie viel Zeit hat man auch und wie ist das eigene Nervenkostüm aufgestellt und wo verläuft die persönliche Grenze? Aber da gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, die Igel sinnvoll zuzufüttern.
Auf jeden Fall. Und die Igel brauchen aber nicht nur Nahrung, die brauchen auch einen Schlafplatz.
Genau, und Schlafplätze sind tatsächlich, wir sehen das in der Igelrettung zunehmend, dass die Igel da selber auch kreativ werden, weil in diesen aufgeräumten Gärten ist nichts zu finden, wo man gut schlafen kann. Und wir haben ganz, ganz häufig jetzt in den Sommermonaten, dass Leute sich melden und sagen, ich wollte meine Mülltonne nach vorne ziehen und plötzlich ist da was gehuscht und dann habe ich geguckt und dann war da drunter ein Nest und da liegen jetzt Babys, was soll ich denn jetzt machen?
Oh Mann, ja.
Also es gibt ganz viele Igelmütter, die sich denken, hey, super Gelegenheit, an drei Seiten geschlossen, windgeschützt, regendicht, hier baue ich mir ein Nest. Ja, und 14 Tage später am Donnerstag, wenn dann gerade die Igelsäuglinge geboren sind und manchmal tatsächlich auch wirklich gerade mal einen Tag alt oder so, dann kommt der Besitzer oder die Besitzerin der Mülltonne und will die Mülltonne nach vorne stellen, weil morgen die Müllabfuhr kommt und dann liegt da ein Nest mit Babys. Also wenn einem das passiert, dann wäre ganz wichtig, dass man versucht, sofort das Muttertier, also wer eine Mülltonne vorzieht und einen Igel stiften gehen sieht, schnappt ihn euch, Leute, lasst ihn nicht entkommen. Wenn darunter kein Nest ist, dann ist das alles total entspannt, dann kann man den Igel einfach in die nächste Hecke setzen und gut ist. Aber wenn es tatsächlich eine Igelmutter ist und die Igelwelpen sind noch ganz klein, dann brauchen die halt ihre Mutter und die kommen leider sehr häufig nicht zurück. Und egal wie sehr wir uns anstrengen, wenn uns dann diese Igelchen gebracht werden aus dem Nest, wir können natürlich niemals einen so guten Job als Igelmutter machen wie eine echte Igelmutter. Deswegen wäre das der eine Punkt. Und das zeigt halt auch schon, das ist schon auch ein Problem für die Tiere, adäquate Nist- und Schlafplätze zu finden. Wir haben die häufig auch unter irgendwelchen Abdeckhauben vom guten Webergrill.
Ja, klar.
Oder sehr beliebt ist auch unterm Gartenhaus. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren, hatte ich jedes Jahr mindestens eine Igelfamilie, die unter dem Gartenhaus zum Vorschein gekommen ist. Häufig leider auch erst beim Abriss des Gartenhauses, was natürlich dann häufig mit Todesfällen oder schweren Verletzungen einhergeht.
Das heißt also, nicht aufräumen im Garten, Laubhaufen, wer einen Laubhaufen liegen lassen.
Genau, also wer Igel unterstützen will, kann richtig gut einfach mal faul sein und die Natur einfach mal machen lassen. Das heißt, wenn wir hohes Gras haben, das ist jetzt gerade im Sommer, wenn es besonders heiß ist, so ein Thema. Es gibt viele Igel, die schlafen dann gar nicht. Man denkt immer, die liegen im Laubhaufen eingekuschelt. Aber wenn draußen 36 Grad sind, dann ist das so ähnlich wie bei uns. Wir liegen dann auch nicht unter der Daunendecke, sondern wir decken uns leicht dazu, wenn es besonders heiß ist. Und die Igel sind dann nicht unbedingt im Laubhaufen. Oft liegen sie in hohem Gras, scharren sich in die unten im Wurzelbereich feuchte Erde, eine Kuhle, in die sie sich reinlegen können. Und gerade wenn das Gras schön hoch ist, liegen sie da wirklich angenehm kühl und feucht.
Deswegen, und dann kommt der Mähroboter.
Der Mähroboter fährt normalerweise nicht über hohes Gras. Wer einen Mähroboter hat, der hat wahrscheinlich gar kein Gras, das in irgendeiner Form irgendeinen Benefit für irgendein Tier bietet. Aber wenn man jetzt hohes Gras hat, das länger nicht gemäht wurde und da hat sich ein Igel eingerichtet, dann ist der Klassiker, dass man mit einem Kantentrimmer loslegt, mit einem Freischneider, mit einem Fadenmäher, egal wie man sie nennen will. Und die machen tatsächlich verheerende Verletzungen. Ja. Da ist wirklich von seitlich aufgeschlitzt über Nase weggefetzt bis zu Gesicht völlig Knochen freigelegt, Kiefer gebrochen, Ohren abgeschnitten, alles dabei. Und ich würde mal sagen, mindestens mindestens 80% aller Igel, die ich hier mit Schnittverletzungen behandle, wurden nicht von einem Mähroboter verletzt, sondern von einem echten Menschen mit einem elektrischen Gartengerät. Mhm. Die Mähroboter machen halt das, wofür sie gebaut wurden. Die fahren rum und schneiden. Mhm. Das ist eine kleine Kuppel, so ähnlich wie beim Rasenmäher auch. Da drin rotiert ein Messer. Es ist physikalisch eigentlich nicht möglich, dass dieser Mähroboter einen Igel seitlich aufschlitzt oder ein Bein abschneidet. Dazu müsste das Messer ja außerhalb der Kuppel agieren. Das ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Von daher kann man, glaube ich, recht sicher sagen, dass die meisten Schnittverletzungen von Menschen mit Gartengeräten verursacht werden.
Ja, oder Aufsitzrasenmäher, wenn man das nicht mitkriegt.
Genau, wobei der Aufsitzrasenmäher und der Mähroboter wahrscheinlich Schäden anrichten, die so verheerend sind, dass danach auch wirklich nur noch ein zerschnittener Klumpen übrig bleibt. Und die Tiere, die wir klassischerweise auf Stationen haben, die Schnittverletzungen aufweisen, die wurden eigentlich immer von echten Menschen verletzt. Häufig auch mit Heckenscheren, also so elektrische Heckenscheren, die dann schön bis ganz runter auf den Boden gezogen werden. Mhm. Die können auch ganz verheerende Verletzungen machen. Die Igel laufen halt nicht weg, die weichen nicht aus, die sind kaum zu sehen. Mhm. Und man muss dann wirklich Zentimeter für Zentimeter die zu schneidende Fläche abgehen, wenn man sich an lange Grasbestände wagt. Und das ist tatsächlich so, dass viele Menschen das nicht auf dem Schirm haben. Und das ist in vielen Zusammenhängen natürlich auch gar nicht leistbar. Aber unter der Hecke muss man nicht aufräumen. Also man kann super das Laub oder so kleinere Partikel von dem, was man beim Heckeschneiden verliert, unter die Hecke haken. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand in einen Garten geht und sagt, oh, unter deiner Hecke sieht es aber wild aus. Du willst du da nicht mal aufräumen? Das interessiert eigentlich niemanden, wie es darunter aussieht. Für Tiere ist das existenziell. Das ist zum Beispiel was man gut machen kann, wenn man Lebensraum anbieten möchte. Man hakt auch im Herbst dann einfach das Laub unter die Hecke oder man kann eigentlich in jedem Garten, wie klein der ist, eine wilde Ecke einrichten, wo man ein paar Zweige locker hinwirft auf einen Haufen und wo man dann ein bisschen trockenes Laub drüber wirft. Das ist zum einen natürlich Rückzugsort und Schutz für Tiere wie Spitzmäuse oder Igel. Zum anderen ist es für die Insekten existenziell, weil die da ihre Eier ablegen. Also alles Laub und alle verblühten Pflanzenteile, die wir jetzt abschneiden dieses Jahr und zur Deponie bringen, die beinhalten die Gelege oder oft die Gelege von den Insekten fürs nächste Jahr. Das heißt, wir entsorgen damit nicht nur das Laub, wir entsorgen damit die nächste Generation Insekten. Ja. Und das ist schon ein Riesenproblem.
Definitiv. Und man kann es ja auch verrotten lassen, weil das ist eben Kreislauf.
Genau, das ist das, was es braucht. Und man hat zum Beispiel häufig auch Leute, die dann sagen, ja, ich wollte so gerne Igel im Garten haben, weil ich habe so viele Schnecken. Wenn man aufhört, seinen Garten so schlimm aufzuräumen, dann hat man auch gar nicht so viele Probleme mit Schnecken an den Pflanzen, die man behalten will, weil die ganz häufig eigentlich eher so Pflanzenteile wegraspeln. Wirklich, kann man sagen, wenn man sich das mal im Zeitraffer anguckt, wie so eine Nacktschnecke irgendwelche halb vertrockneten Blüten verspeist, die raspeln die ja wirklich weg. Das sind im Prinzip die Putztrupps im Garten. Das heißt, man kann faul sein und andere die Arbeit für sich machen lassen und es hat noch einen positiven Effekt für die Natur. Es spricht also eigentlich gar nichts dagegen, das genau so mal auszuprobieren, zumindest in einer kleinen Ecke.
Genau, wenn man sich nicht für den ganzen Garten entscheiden kann, aber man kann ja mal kurz anfangen. Genau. Das war aber auch das Problem im letzten Jahr, als wir diese Nacktschneckenplage, nenne ich es mal, hatten überall in Deutschland und viele Leute gesagt haben, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich habe tatsächlich erst später erfahren und ich habe das dieses Jahr ein bisschen ausprobiert. Ich habe einfach wirklich verrotten lassen. Also ich räume eh nicht so super viel auf, aber ich habe noch mehr verrotten lassen und ich hatte jetzt nicht so die großen Probleme.
Genau.
Und es gab Leute, die sagen, ja, ich habe doch Igel, die essen doch die Nacktschnecken.
Genau, aber das ist tatsächlich aus Igelpflegersicht schon wieder sehr problematisch. Ja. Also wir hatten ja gerade schon kurz angerissen, dass Igel Insektenfresser sind. Nacktschnecken sind definitiv keine Insekten, keine sechs Beine, keine Insekten. Und tatsächlich sind in Nacktschnecken und Regenwürmern ganz viele Innenparasiten. Das sind Zwischenwirte für eine Vielzahl an Innenparasiten, die Igel furchtbar krank machen können. Das heißt, natürlich frisst der Igel, wenn er nichts anderes findet, auch viele Nacktschnecken oder Regenwürmer. Aber das sorgt halt auch dafür, dass die Igel unheimlich krank werden und an diesem massiven Parasitenbefall, den sie sich dadurch einhandeln, tatsächlich auch oft zugrunde gehen. Also wir kriegen zunehmend mehr Igel auf die Stationen gebracht, die einfach total ausgetrocknet und ausgemergelt sind und bis zur Oberkante Stehkragen voll sitzen mit Innenparasiten. Hm. In der Lunge, im Darm, die einfach dem Tier, die das Tier im Endeffekt das Leben kosten. Ne? Hm. Also das ist tatsächlich ein Problem. Von daher wäre es wahrscheinlich die für alle die angenehmste und beste Variante, wenn man sich mal von diesem Ordnungszwang frei macht und einfach Ecken einrichtet, in denen die Natur das machen kann, was sie halt tut. Das greift eigentlich ganz gut ineinander und das hat ja auch ganz, ganz lange geklappt, ohne dass Menschen Gärten gepflegt haben.
Ganz genau, der Wald existiert ja auch, ohne dass wir was tun, in der Regel. Genau. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein Generationending ist. Ich bin auch aufgewachsen mit, muss ja ordentlich sein, vor allem der Vorgarten, was sollen die Nachbarn
ja,
denken.
Ja, genau, aber es gab bei allen ordentlichen Vorgärten in den Generationen vor uns eigentlich immer auch den Kompost. Es gab immer auch den Reisighaufen, es gab immer auch die Ecke, wo man den Rasenschnitt hingekippt hat. Da haben wir nicht alles zur Deponie gefahren und das entsorgt. Ja. Es war zwar vorne alles ordentlich, aber es gab irgendwo hinten diese eine Ecke und die brauchen diese Tiere so dringend. Mhm.
Das Problem ist natürlich nur auch auf die Größe der, also ich habe 25 Quadratmeter, also wirklich Mini-Reingarten.
Ja.
Da ist es natürlich alles ein bisschen beschränkt und immer mehr Leute, Wohnungsmangel, Hausmangel, immer mehr Leute wohnen ja auch auf kleinerem Raum. Da muss man natürlich auch mal schauen, was kann ich überhaupt tun, was
genau,
kann ich überhaupt leisten.
Bevor ich hier hingezogen bin und platzmäßig so richtig eskalieren konnte, habe ich tatsächlich auch in Bremen gewohnt, in Kattenesch, in einer Reihenhaussiedlung. Ich hatte einen sogenannten Handtuchgarten, der war wirklich super klein. Der war an drei Seiten umgeben von einer Hainbuchenhecke. Und alles, was ich da abgeschnitten habe, die großen Teile, die habe ich beiseite gelegt und habe das einfach ein bisschen trocknen lassen. Mhm. Wenn man sich mal beim Schneiden so eine Hainbuche genauer anguckt, allein wie viele Ohrenkneifer und Hundertfüßler und Käfer da drin sitzen. Mhm. Das ist eine unfassbare Verschwendung von Ressourcen, das zur Deponie zu fahren. Und man kann das ohne Probleme eine Weile liegen lassen. Und alles, was da an wirklich Kleinkram war, Laub und kleinste Ast- und Zweigteile, die habe ich einfach darunter gehakt. Mhm. Und das macht schon so viel aus.
Das ist schon der kleine Schritt, den man gehen kann.
Genau, oder einfach auch zumindest einen Teil vom Rasenschnitt mit darunter werfen, dass es da feucht bleibt, dass es Rückzugsorte gibt, dass es irgendwelches organisches Pflanzenmaterial gibt, was sich zersetzen kann, weil das so wichtig ist.
Und dadurch trocknet der Boden ja auch wieder weniger schnell
aus.
Richtig. Und man hat wieder kein Problem, wenn der Sommer so heiß wird.
Genau, das stimmt.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt ganz viel über Igel retten und Igeln helfen gesprochen. Du wilderst sie dann aber auch aus.
Genau.
Wie läuft das?
Das ist tatsächlich im Übrigen, das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, eine gesetzliche Vorgabe. Das mache ich nicht, weil ich mir das so überlegt habe, sondern es gibt da gesetzliche Grundlagen und Wildtiere sollen durchbehandelt und wieder wildbahntauglich gemacht werden. Und wenn sie rehabilitiert sind, dann müssen sie ausgewildert werden. Wir machen es tatsächlich so, dass wir die Igel nicht einfach so irgendwo hinsetzen. Wir gucken zum einen bei geeigneten Gebieten, dass wir die Igel ins alte Gebiet zurückbringen, um sie dort auszuwildern. Das mache ich natürlich nicht, wenn ich einen schwer verletzten Igel aus der Neustadt-Kontrisgarpe bekomme, der irgendwie auf einer Verkehrsinsel gefunden wurde. Dann tun wir das natürlich nicht. Und wir sensibilisieren eigentlich die Menschen immer für die Problematiken, denen die Igel sich jeden Tag stellen müssen. Mhm. Das heißt, wir weisen darauf hin, wie so ein Garten beschaffen sein sollte, was man tun kann, um die Igel im eigenen Garten zu unterstützen. Und aufgrund dieses massiven Insektenmangels, den wir schon haben, schauen wir immer, dass nach Möglichkeit eine Futterstelle eingerichtet wird, wenn nicht schon eine vorhanden ist.
Ja.
Und selbst dann wildern wir die Igel in aller Regel per Soft Release aus. Das heißt, wir haben so kleine mobile Trainingsgehege, die wir den Leuten tatsächlich auch leihweise zur Verfügung stellen können, wo die Igel dann, wenn sie durchbehandelt sind, wenn es ein kurzer Aufenthalt war und es war ein adultes Tier und es ist schon länger in diesem Garten bekannt, dann ist es kein Problem zu sagen, okay, wir haben den Igel durchgecheckt, der ist... wir haben eine Kotprobe untersuchen lassen, das ist alles analysiert worden, der wurde gegen die Innenparasiten durchbehandelt, der ist symptomfrei, der kann jetzt wieder raus und der war nur, was weiß ich, 6 Wochen da, dann ist das kein Problem, den am Fundort abends wieder rauszusetzen. Idealerweise natürlich an einer bis dahin eingerichteten Futterstelle. Aber wenn das jetzt zum Beispiel Jungtiere sind, die im Herbst gefunden wurden und die von Menschen aufgezogen wurden und die den Winterschlaf auch abgesichert in menschlicher Obhut gemacht haben, dann waren die teilweise 3 oder 4 Monate nicht mehr draußen. Ja, und dann ist es, natürlich sind es Wildtiere, aber es ist natürlich auch so, es sind fühlende Wesen. Und es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, die funktionieren bei den meisten fühlenden Wesen ähnlich. Und man kann sich das vorstellen, ich gebe als Vergleich immer gerne das Freibad. Wenn wir den ganzen Winter immer schön dick eingemummelt waren und es ist dann irgendwann wieder Sommer und es ist warm und wir gehen ins Freibad, dann kennen wir das zwar eigentlich, aber wir wissen doch auch alle ganz genau, wie sich das anfühlt, zum ersten Mal wieder da frei im Freibad zu stehen mit Bikini oder Badehose und zu denken, das fühlt sich aber ganz schön komisch an. Ja. Und ich möchte wetten, dass das bei Wildtieren genauso ist. Und wenn wir sie per Soft-Release auswildern, haben sie einfach die Möglichkeit, sich über einige Tage hinweg an das Bakterienklima wieder anzupassen, das sie umgibt, sich an die Gerüche und Geräusche zu gewöhnen, Wind zu spüren und da einfach ganz anders reinzufinden, als wenn man die einfach abends unter die Hecke setzt. Das kann man natürlich auch machen, aber ich glaube, für die Tiere ist es angenehmer und schöner. Und die Erfahrung zeigt auch, dass das nachhaltiger ist, wenn wir die Tiere per Soft Release auswildern. Weil die meisten Menschen, die Igel finden und irgendwo abgeben zum Durchbehandeln, haben auch ein großes Interesse daran, zu sehen, dass es den Tieren gut geht, dass sie zurückkommen in den eigenen Garten. Da sind ganz viele tolle Finder dabei, die wirklich ganz viel möglich machen, die Futterstellen einrichten, die wilde Ecken im Garten einplanen für die Igel, für die Zukunft. Und für die ist es natürlich auch schön, wenn sie sehen, das funktioniert und die Tiere können das annehmen. Und das erreicht man natürlich sehr gut darüber, dass man den Tieren die Möglichkeit gibt zu verstehen, aha, das ist ein Futterhaus und da finde ich auch was. Wenn sie das erstmal begriffen haben, dann wird das in aller Regel auch sehr zuverlässig genutzt. Und besonders wichtig ist mir immer, dass die Tiere das wirklich auch ganz häufig erfahrungsgemäß als Sicherheitszone benutzen. Also ich habe schon ganz oft Igel, die ich vorher schon mal durchbehandelt habe, von den Findern nochmal gemeldet bekommen, wenn sie beispielsweise schwer verletzt waren und sich dann in ihrer Not in das Futterhaus zurückgezogen haben, wo sie abends was gefressen haben und die Gartenbesitzerin oder der Gartenbesitzer kommt morgens und will den leer gegessenen Teller rausholen und findet da ein verletztes Tier, das sich in seiner Not an diesen sicheren Ort zurückgezogen hat. Was dann natürlich auch zur Folge hat, dass die Person, die das Tier findet, in der Lage ist, Hilfe für das Tier zu organisieren. Ja. Das heißt, diese Futterstellen retten wirklich in mehrfacher Hinsicht Leben und deswegen sind die einfach so super wichtig.
Schön, das ist doch schon mal ich finde das ein schönes Schlusswort, denn dafür nehme ich für mich nochmal mit, mich nochmal ein bisschen mehr mit dem Füttern auseinanderzusetzen, dass ich das auch wieder aufstelle, das Häuschen, und ich will auch einen kleinen Schlafplatz anbieten, ich muss mal gucken, wie ich das machen kann.
Da gibt es ganz viele kreative Möglichkeiten, das kann tatsächlich auch einfach, können einfach Bretter sein, die man zum Beispiel gegen das Gartenhaus lehnt, wo dann ein bisschen Laub drunter ist, das ist trocken, das ist windgeschützt. Genau.
Genau, also sowas werde ich mich nochmal ein bisschen einlesen auf eurer Seite.
Ja, super.
Und Magda, ich danke dir an dieser Stelle erstmal herzlich. Es war super spannend und interessant für mich.
Ja, danke auch.
Und ich könnte mir vorstellen, ich komme nochmal auf dich zurück.
Super gerne.
Danke dir. Wenn ich an das Zitat am Anfang dieser Episode denke, hat Magda ganz schön viele Welten gerettet. Und mir dabei geholfen, mich und unseren Garten besser auf die hungrigen Igel vorzubereiten. Am Anfang dieser Staffel hatte ich das hehre Ziel, ein Igelnest im Garten herzurichten, falls Sie sich an die erste Folge erinnern. Nun weiß ich, dass dafür nicht viel vonnöten ist. Platz für einen Laubhaufen mit Zweigen finde ich bestimmt noch. Was ich noch interessant fand, dass Igel Schnecken fressen, stimmt zwar grundsätzlich, aber sie sollten es nicht. Schnecken sind nicht ihre Hauptnahrung und können Parasiten übertragen. Doch mit Blick auf die Nacktschneckenplage, die uns immer mal wieder heimsucht, stellt sich mir die Frage, wenn Igel dabei nicht helfen, wer dann? Die Antwort liefert mein Gartenheld, das Glühwürmchen. Das ist das erste Mal, dass ich meinen Gartenhelden vorstelle, ohne ihn je selbst gesehen zu haben. Denn Glühwürmchen leben leider nicht in meinem Garten. Dabei sind sie einer der wichtigsten Fressfeinde von Schnecken. Grundsätzlich habe ich gar nichts gegen Schnecken. Sie ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen und sind ein wichtiger Bestandteil in unserem Garten. Aber sie lieben eben auch jungen Salat oder neu ausgetriebene Pflanzen wie Katzenminze. Zu viele Schnecken im Garten stehen für ein gestörtes Gleichgewicht. Dort fehlen einfach Fressfeinde wie Laufkäfer und eben Glühwürmchen. Die Leuchtkäfer erzeugen Licht durch Biolumineszenz, eine chemische Reaktion in ihrem Hinterleib. Das Licht dient zur Partnersuche und als Warnsignal für Fressfeinde. Sie leben in feuchten Wiesen, Wäldern und Gärten. Doch Glühwürmchen sind in Deutschland gefährdet. Ihr Bestand nimmt immer mehr ab. Einer der Gründe sind zu viele künstliche Lichtquellen. Künstliches Licht stört die Kommunikation der Glühwürmchen, da sie ihre Partner über Leuchtsignale finden. Straßenlaternen, Gartenbeleuchtung und Scheinwerfer sind besonders problematisch. Außerdem gibt es immer weniger Lebensräume durch Trockenlegung von Feuchtgebieten, die für Larven wichtig sind. Und wer Schneckenkorn einsetzt, tötet nicht nur Nacktschnecken, sondern Schnecken aller Art. Sie wiederum sind aber Nahrung für Glühwürmchenlarven, die dadurch nichts mehr zu essen finden. Auch hier zeigt sich, ohne Chemie im Garten zu arbeiten ist wichtig, auch wenn die Schnecken noch so sehr nerven. Mit meinem Gartenhelden verabschiede ich mich wieder von Ihnen. Hat Ihnen diese Podcast-Episode gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung auf den Streaming-Plattformen. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Die nächste Episode hat mich nach Fehlgesagt in den Garten von Ingrid Feser geführt. Sie hat dort mit ihrem Mann ein kleines Paradies erschaffen. Obst und Gemüse wächst zwischen wunderschönen Stauden. Wie Ingrid Selbstversorgung mit schöner Gartengestaltung verbindet, hören Sie in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit beim Gärtnern.